was wir wohl aus lauter Gewohnheit schon gar nicht mehr wahrzunehmender Lage sind. Das interessiert mich. Tag für Tag, im Schlafzustand vielleicht weniger als im Wachzustand, dringen die unterschiedlichsten Reize in unsere Sinne ein. Wir sehen, wir hören, wir riechen, wir schmecken, wir fühlen. Und dabei ist so vieles so zur Gewohnheit geworden, dass wir es vielleicht schon gar nicht mehr wahrnehmen. Wie viel an Eindrücken nehmen wir nicht wahr, weil sie Gewohnheit sind? Am deutlichsten wird das vielleicht beim Riechen. Wenn etwas lange gleich riecht, dann nehmen wir diesen Geruch kaum noch wahr. Das heißt, unsere Sinne gewöhnen sich daran und blenden auch gewohnte Dinge, die für uns in keinerlei Form irgendwie eine Gefährdung oder einen sonstigen Reiz mehr darstellen, aus. Das kann aber auch bedeuten, dass wir die Wirklichkeit, in der wir leben, noch begrenzter wahrnehmen, als es uns über die Sinne sowieso schon möglich ist. Ja, unsere Sinne sind auf bestimmte Bereiche begrenzt, die wir sehen, hören, riechen, schmecken oder fühlen können. Alles, was außerhalb dieser Bereiche liegt, ist uns direkt nicht zugänglich. Dazu brauchen wir dann Hilfsmittel. Das berühmteste Hilfsmittel ist vielleicht das Elektronenmikroskop oder das Röntgengerät. Also Dinge, die uns helfen, Teile der Wirklichkeit wahrzunehmen, zu denen wir direkt über den Sinn keinen Zugang haben. Nun bedeutet dies aber, dass die bewusste Ausrichtung der Sinne auf Dinge, die uns umgeben, dazu führen kann, und ich behaupte sicher dazu führt, dass wir an den Dingen, die uns umgeben, Seiten wahrnehmen, die wir vielleicht schon lange nicht mehr wahrgenommen haben oder die wir noch nie an ihnen wahrgenommen haben. Oder wir trauen uns dann einen Umgang mit den Dingen, die uns umgeben, zu, der Seiten erkennbar werden lässt. Das nenne ich dann Kreativität. Kreativität, und damit bin ich beim eigentlichen Thema dieses Buchs, ist für mich ein wachsamer, ein sensibler, ein offener, ein neugieriger Dialog mit der Wirklichkeit. Und dabei ist das Wort Dialog jetzt, ja, scheinbar auch so ein vertrautes Wort, aber was heißt es eigentlich? Ich weiß es im Augenblick auch nicht genau. Ich müsste das jetzt im Wörterbuch nachschauen, aber da ich gerade mal wieder, es regnet gerade nicht, ein bisschen nach draußen gegangen bin, um noch ein wenig Frischluft zu mir zu nehmen, spekuliere ich einfach mal wild rum, was mir alles für Assoziationen mit dem Wort Dialog kommen. Wir haben das Diapositiv, also die Dias, die man über Diabrücken an die Wand wirft. Das heißt durchscheinendes Filmmaterial. Es ist etwas da, auf das Licht geworfen wird und dann leuchtet etwas hindurch. Dialog. Log von Logos, die Rede, der Geist, der Verstand, wie immer man dieses griechische Wort auch übersetzen will. Es ist also quasi die durch gegenseitige Durchdringung dessen, was ist, auf geistiger Ebene. Dialog. Wir übersetzen es ja meistens mit Gespräch. Aber Dialog ist viel mehr als ein Gespräch, denn Dialog ist tatsächlich ein Austausch, der etwas durchscheinen lässt von dem, was die andere Seite denkt. Die zweite Seite des Wortes habe ich schon angedeutet, Log von Logos, häufig übersetzt mit Rede. Aber im griechischen Sprachgebrauch ein Wort, das sehr vielschichtig ist, ein Wort, das durchaus auch so etwas bedeuten kann wie Geist, die Welt, Geist, die Rede. Es gibt noch ein paar andere Bedeutungen, die ich jetzt gerade nicht präsent habe. Das heißt, auch hier haben wir eine sehr tiefe Bedeutung. Und Dialog mit der Wirklichkeit heißt also nicht nur mit ihr im Gespräch zu sein, sich mit ihr auseinanderzusetzen, sondern es bedeutet immer ein sich gegenseitiges Beleuchten, Reflektieren, ja, auseinandersetzen. Und zwar auf einer Ebene, die tiefgehender ist. Wie tief eine solche Ebene sein kann, das zeigen uns Künstler. Künstler sind für mich diejenigen, die am intensivsten mit der Wirklichkeit im Dialog sind und somit kreativ, schaffend, von dem lateinischen Creatio, etwas mit dieser Wirklichkeit machen. Aber die Wirklichkeit macht auch etwas mit ihnen. Ein Künstler, der ein Werk schafft, ist ja nie nur dieser, ja, Schaffende, sondern in diesem Schaffen passiert etwas selbst mit ihm. Ein Schriftsteller, der einen Roman schreibt, der etwas von der Welt zeigt, erfährt etwas über die Welt und erfährt auch etwas über sich in dieser Welt. Denn der Standpunkt des kreativen Menschen ist immer das Ich. Also ist immer die Person selbst, die da kreativ aktiv ist. Vielleicht einer der Gründe, warum viele Künstler auch als sehr ich-zentriert wahrgenommen werden. Denn sie sind es ja, die in diesen Dialog eintreten. Sie sind aber auch diejenigen, die die Wirklichkeit in einen Dialog mit sich eintreten lassen. Künstler sind diejenigen, die dort sehen, wo wir aus Gewohnheit blind geworden sind. Künstler sind diejenigen, die dort Geschichten, Gedichte schreiben können, wo wir langweilige Alltagssituationen sehen. Künstler sind dort zu finden, wo Klang genommen wird und Werke, Musikwerke geschaffen werden, die Menschen erreichen können und die über den Gehörsinn in den Menschen wieder was auslösen können. Und das gilt übrigens auch dort, wo moderne Musik dazu führt, dass Menschen immer mal wieder den Kopf schütteln, weil sie das, was sie dort hören, zu hören, nicht gewohnt sind und dementsprechend wenig damit anfangen können. Gleiches gilt wohl auch für moderne bildende Künstler, die uns häufig auch Bildwelten vor Augen führen, die uns befremdlich erscheinen, die vielleicht auch mal abgelehnt werden. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal als Jugendlicher im Kölner Museum Ludwig für moderne Kunst war und dort auch tatsächlich vor Kunstwerken stand und mich vor Lachen nicht mehr einkriegen konnte, wie man solche Dinge ins Museum hängen könne, was diese Dinge denn sagen sollten, das könne ich doch auch. Das war so damals ungefähr meine Haltung. Bis ich dann irgendwann entdeckte, dass das so erstmal nicht stimmt. Beziehungsweise, dass der Zugang, den ich da gewählt hatte, eigentlich vollkommen legitim und zulässig ist. In gewisser Weise bin ich damals im Rahmen meiner Fähigkeiten in einen Dialog mit der Kunst eingetreten. Nur, dass ich sie noch nicht wirklich an mich rangelassen habe, dass ich mit dem, was meine Gewohnheiten waren, der Kunst gegenüberstand und überhaupt nicht die Bereitschaft mitbrachte, genau hinzusehen, mit und nachzudenken, mich ansprechen zu lassen. Ich habe dort meine Gewohnheit auf die Kunst übertragen und war dementsprechend blind für sie. Wirklich blind, obwohl ich gesehen habe. Also, Kreativität, die Fähigkeit, etwas zu schaffen, hat etwas damit zu tun, die Blindheit der Sinne zu kennen und durchaus auch Techniken zu entwickeln, dieser Blindheit etwas entgegenzusetzen. Sehhilfen. Oder wenn jemand etwas schreiben will, Schreibhilfen. Techniken, um kreative Potenziale, die in uns verborgen sind, an die Oberfläche zu holen und mit ihnen zu arbeiten. Dazu gehört auch eine Lust am Spielen. Ohne Spiel? Keine Kunst. Schiller hat das mal schön zusammengefasst, als er sinngemäß sagte, der Mensch ist im tiefsten Wortsinne nur dort Mensch, wo er spielt. Erinnere ich mich einmal daran, wie ich die Welt entdeckt habe als kleines Kind, oder beobachte ich Kinder dabei, wie sie Welt entdecken, dann ist es genau diese Dimension des Spiels, die dabei eine ganz zentrale Rolle spielt. Kinder zeichnen sich dadurch aus, dass sie einfach ausprobieren, was geht. Kommt einem ein Ball in die Hände, wird er betastet, in den Mund genommen, es wird damit geworfen. Es wird dann auch mit Dingen geworfen, bei denen den Erwachsenen so langsam das Grauen den Rücken runterfließt, weil es vielleicht aus Glas ist oder weil das Kind gerade den Laptop des Papas entdeckt hat. Das Spiel gehört zur Kreativität dazu. Das muss nicht immer sinnvoll sein, was dabei rauskommt. Es gibt beispielsweise eine Übung im kreativen Schreiben, die besteht darin, mit einem Satz anzufangen und dann für einen bestimmten Zeitraum, bei Anfängern sage ich immer so 10 Minuten, durchzuschreiben, die Hand in Bewegung zu halten. Einfach die Gedanken fließen lassen und zu Papier bringen, was einfällt. Das muss jetzt erstmal keinen logischen Sinn haben. Also all diese Kontrollmechanismen, die in der Regel greifen, wenn wir Texte schreiben, sollen auf diesem Wege ausgeschaltet werden. Und wenn dann vielleicht tatsächlich mal nichts einfällt, muss man eben schreiben, mir fällt jetzt nichts ein. Wichtig ist, dass die Hand in Bewegung gehalten wird, um tatsächlich einmal, und da bin ich beim nächsten Punkt, diese Kontrollmechanismen, die neben der Gewohnheit wohl ein weiterer Faktor sind, der Kreativität verhindert, zu reduzieren. Natürlich im sozialverträglichen Maß zu reduzieren. Ich meine jetzt nicht die Kontrolle verlieren im Sinne von über die Stränge schlagen, sondern die Kontrolle verlieren in kreativen Prozessen. Das Interessante bei diesen Texten, die so entstehen, die ursprüngliche Idee stammt aus dem französischen Symbolismus, als man eben versuchte, durch das Abschalten der bewussten Seite höhere kreative Potenziale zu erreichen, neue Dimensionen zu entdecken. Die Ergebnisse dieser Art von Schreiben bestehen meistens darin, dass zumindest ein paar Sätze so sind, wie man sie nicht erwartet hätte. Sätze, mit denen man vielleicht weiterarbeiten kann. Manchmal passiert es aber auch, dass Leute in diesen Zeiten ganze Geschichten schreiben. Und wenn man ihnen vorher gesagt hätte, du schreibst jetzt in 10 Minuten eine ganze Geschichte, hätten die wahrscheinlich nur den Kopf geschüttelt und gesagt, ich werde jetzt erstmal 10 Minuten vor dem weißen Blatt sitzen und nicht wissen, was ich schreiben soll. Kontrollmechanismen. Das ist auch so ein Punkt, der neben der Gewohnheit uns im Dialog mit der Wirklichkeit manchmal gewaltig im Weg steht, so es sich um einen kreativen Dialog mit der Wirklichkeit handeln soll. Das soll als Anregung zum Nachdenken reichen. Es sind sicherlich nicht alle Worte gesagt worden, die zu diesem Thema zu sagen sind, aber das soll ja auch nicht mein letzter Buch sein. Und so sage ich mal wieder, so viel für jetzt, mehr demnächst. Ciao.